Möchtest du jetzt wandern gehen mit
Ich
mir?
möchte jetzt mit dir wandern gehen.
Oh Gott. Mal schauen, ob wir das überleben.
Nervenkitzel, dein Filmpodcast. Herzlich willkommen zu Nervenkitzel. Ich bin hier in Norwegen mit Joe.
Hallo.
Und das ist die erste Folge vom Skandinavien-Special, wo wir uns besonders nordische Filme angucken, nordische Horrorfilme.
Ja, bietet sich ja an. Und es gibt hoffentlich auch genug gute Horrorfilme, die sich mit dieser Thematik beschäftigen oder die, wie gesagt, die irgendwie wenigstens in Skandinavien gedreht wurden oder,
ja,
oder thematisch irgendwie da was damit zu tun haben.
Und wir haben uns als erstes rausgesucht den Film The Ritual. Okay, das ist ein Film, der aus Großbritannien ist, aber er spielt in Schweden. 2017 erschien und den haben wir damals schon mal gesehen, ne? als er recht frisch war oder so.
Ja, genau. Ich glaube schon, dass wir den schon so 2018, 2019 oder so gesehen haben, soweit ich mich erinnere. Aber es ist schon eine Weile her. Also wir mussten den jetzt auf jeden Fall nochmal gucken.
Ja, ich habe auch nicht mehr so viel in Erinnerung gehabt. Es kam dann alles so nach und nach wieder. Gerade so die schlimmen Szenen, die brutalen Szenen, um das schon mal vorwegzunehmen, hat da ein paar wirklich, wo man schon so die Zähne zusammenbeißt, Momente.
Finde ich auch.
Ansonsten von den Schauspielern her kannte ich niemanden.
Ich auch nicht und das ist selten. Also gerade weil ich gucke gerne britische Filme und so weiter, aber ich glaube, also irgendwie kam mir niemand bekannt vor.
Ich kann ja mal vorlesen, es sind Rafe Spall in der Hauptrolle. Dann Rob, James, Collier, Sam, Throughton, Asha, Ally.
Ist das jetzt ein Name gewesen?
Was?
Es klang jetzt so, als hättest du gerade 7 Namen gesagt. Und das ist alles die Vornamen.
Ja. Regie David Bruckner. Kann ich auch nichts. Er hat bei Wikipedia auch noch nur einen roten Link.
Also sind voll die Filmexperten. Und das Ganze basiert auf einem Roman. Das kann man auch sagen.
Ach, das stand
also
am Anfang,
das stand im Vorspann, das weiß ich nicht, das weiß ich jetzt nicht, wer der Autor ist, aber es stand da auf jeden Fall.
Ja, so tief haben wir nicht recherchiert.
Nee.
Es ist sogenannter Folk-Horror, weil es sehr tief in die nordische Mythologie geht.
Ja, was auch wiederum dann sehr passend ist für unser Skandinavien-Special.
Genau. Wir sind hier mit Odin auf einem Berg. Vielleicht noch ein bisschen zum Kontext. Wir sind in einer abgelegenen Holzhütte im Nirgendwo. Der nächste Supermarkt ist wie viel? 50 Kilometer entfernt?
Ja.
Ein Sixpack-Bier kostet 18 Euro und wir gucken nur Horrorfilme. Das wird, wenn die am Ende nicht durchdrehen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Aber ja, The Ritual, versuche ich mal schnell zusammenzufassen. Es ist eine Gruppe von 5 Männern, die einen Urlaub planen möchten, sitzen in einem Pub in England. Und dann passiert leider ein großes Unglück und einer der Freunde wird in einem Raubüberfall auf brutalste Art und Weise getötet. Und die Gruppe denkt sich so als Gedenken, machen wir seinen Wunsch. Er hat sich nämlich eine Schweden-Hiking-Tour gewünscht.
Worauf niemand in der Gruppe Bock hatte.
Ja, das sind eher so die Amsterdam- und Ibiza-Party-Leute. Aber ja, dann haben sie sich doch entschieden und fliegen nach Schweden, ganz in den Norden, glaube ich, irgendwo, sehr viele Berge, und machen da einen Wanderausflug. Und auf dem geht natürlich einiges schief. Auf dem Weg zurück oder auf dem, ich glaube am zweiten Tag oder so, ich glaube am zweiten Tag stürzt einer der Freunde, bricht sich so ein bisschen das Knie oder so.
Er hat irgendwie gesagt, das ist der Meniskus, hatte er schon mal.
Ja. Also, Deshalb können sie nicht den normalen Standardweg gehen, weil das zu lange dauern würde, sondern sie nehmen eine Abkürzung durch den Wald.
Ja.
Und im Wald passieren seltsame Sachen. Sie entdecken einen aufgespießten Hirsch am Baum und...
Schon Elch. Wir sind in Skandinavien.
Aber ein Elch hat doch so breite Hörner, so dicke. Und so ein Hirsch hat eher so feines und filigranes.
Ja.
Und ich meine, das sind Hirsche.
Okay. Ich glaube aber nicht.
Okay.
Weil ich glaube, dass auch, dass das am Ende das Tier und so, also dass das so elchmäßig sein soll und deswegen alles irgendwie mit Elchen zu tun hat. Ich weiß es nicht genau, aber auf Wikipedia stand, es ist ein Elch.
Aber das sind schon die schwarz-weiß gepunktet sind, ne?
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe auch noch nie einen Elch gesehen.
Das wollen wir aber noch, ne?
Ja, wir haben ja gehört, hier in der Nähe soll es Elche geben. Wir sind gespannt. Also ich hätte schon mal Lust. Das sind bestimmt sehr majestätische Tiere.
Ja, ich will auf jeden Fall einen reiten. Und hier würde ich auch in den Spoiler-Bereich gehen. Leute sterben. Die Freunde sterben nacheinander. Nachdem sie unter anderem in so einer Hütte waren und da Albträume bekommen. Und am Ende überleben nur zwei, die entführt werden von einer wikingerartigen Gemeinschaft an Menschen, die so eine kleine Dorfgemeinschaft haben und leben. Einer von den Freunden wird einem Art Monstergott, das aussieht wie ein riesiger Elch mit so einer ausgestülpten Wirbelsäule und einem Art Menschenanhängsel am Kopf oder so, keine Ahnung, sieht ganz weird aus. Auf jeden Fall riesengroß und sehr stark. Genau, da wird der Freund geopfert und der andere kann entkommen, kann die Hütte anzünden,
Ganze Dorf
das
eigentlich
ganze glückliche
niederstrecken.
Dorf niederstrecken. Und tatsächlich kann er fliehen.
Ja,
Und
Happy
schafft
End.
es. Happy End.
Gott. Ah, schon nicht der fröhlichste Wanderurlaub, so haben sie sich das, glaube ich, nicht gedacht.
Ich
Das
glaube,
ist
die
schon.
Erwartungen waren schon sehr niedrig.
Ja.
Und die wurden nochmal unterboten. Schlecht.
Wenigstens können sie vorher noch ihrem Freund da irgendwie gedenken, weil die machen dem ja nochmal so einen kleinen Schrein oder sowas. Oder so ein Gedenkding, dass sie nochmal irgendwie so ein Bild aufstellen von dem Verstorbenen, ne? Und nochmal
Ja.
irgendwie so ein bisschen wie so, ja, so eine Grabrede halten
Ja, sie
irgendwie.
machen auch ein Ritual.
Ja,
Das war echt
stimmt.
süß.
Stimmt.
Das fand ich auch schon, es ist so ein bisschen doppeldeutig, ne, also hier.
Ist mir gar nicht aufgefallen, ja klar. Weil so, ja, so ist das.
Trinken
Mit Ritualen.
da.
Und Rituale sind ja erstmal an sich nichts Schlechtes oder Unheimliches. Ne?
Ja.
Die sind wichtig.
Genau. Wollen wir mal ein bisschen über diese Anfangsszene sprechen, weil ich glaube, dir ist auch diese Szene am meisten im Kopf
Ja,
geblieben.
also auch, ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe damals, ich muss dir da auch was beichten. Ich hatte die Szene schon gesehen, bevor wir damals den Film zum ersten Mal geguckt haben.
Krass, hast mich betrogen.
Ja, so ist es. Ich hatte den, als der rauskam auf Netflix, habe ich den schon mal angemacht. Und hatte dann irgendwie, als sie dann so dann angefangen haben zu wandern oder so, habe ich ausgemacht. Aber ich weiß noch, dass ich den Film angefangen habe und diese Szene gesehen habe und das so schlimm fand. Also ich fand das so doch überraschend dann und schmerzhaft und tragisch. Und ich meine, das ist nun wirklich eine der schlimmsten Sachen, die dir da so passieren kann, einfach, dass dann so aus dem Nichts da einfach dein Freund einfach ermordet wird und du dich dann vielleicht sogar noch schuldig dafür fühlst, oder? Aber auch wenn nicht, es ist ja so schlimm.
Ja.
Und ich fand das auch einfach sehr, ja, einfach brutal so dargestellt einfach, dass so eine Szene kann ja auch schnell irgendwie übertrieben sein oder so. Aber ich fand, die war so reduziert dargestellt und das ging auch so schnell, also dass das irgendwie richtig Wirkung gezeigt hat auf mich. Also mich hat es echt tief getroffen irgendwie.
Ja, ich fand es auch handwerklich einfach wirklich gut. Es wurde dann nicht wie mit Jumpscares oder sowas gearbeitet, sondern viel mit so Kameraperspektiven. Also kurz die Szene nochmal zu beschreiben. Wir sind in so einem Alkoholgeschäft der Nacht und die zwei Freunde, also unser Hauptcharakter, der am Ende auch überlebt und
Luke.
genau Luke und sein Kumpel
Rob.
Rob sind in diesem Geschäft, suchen sich einen Wodka aus und sie hören irgendwie ein Geräusch oder so.
Na, sie sehen die Verkäuferin
Ja,
hinter
genau.
der Kasse. Also ich denke, dass sie nicht ein Geräusch hören, sondern er sieht halt dann hinter seinem Freund halt diese Kassiererin da in der Ecke hocken.
Ja.
Verängstigt. Und da wissen sie, okay, ist offenbar gerade irgendwie hier ein
Ja.
Raubüberfall oder so
Aber
am Gange.
ich fand es ganz cool, dass man dann auch diesen Schwenk hatte vom Freund zur Kassiererin und sie liegt da mit einer Platzwunde oder so am Kopf, am Bluten, schon mit einem sehr schockierten Gesicht. Das findet gerade ein Raub statt. Und Luke schafft es noch so im letzten Moment, sich zu verstecken, aber schubst dabei so ein paar Gläser an, macht Geräusche.
Ja, auch so. Also der, finde ich, der Rob hat sich ja nicht versteckt und die hätten ihn ja gesehen. Also die Räuber kommen da ja praktisch aus der anderen Tür irgendwie raus, aus dem
Ja.
Vorraum da oder so und hätten ihn ja direkt gesehen.
Aber ich finde, das charakterisiert die beiden ja schon mal. So Rob ist dann eher derjenige, der so sein Stand Your Ground, der stehen bleibt
Ach so,
und Luke ist einfach ein Weichei und verkrümelt sich sofort. Was in der Situation natürlich ganz
Ich
normal
glaube, Luke
ist.
ist vielleicht auch einfach funktionaler dann. Also das
Ja.
sehen wir später auch. Der kann, eigentlich unter Stress gut, funktioniert eigentlich so erstmal gut vielleicht. Und er hat ja was gemacht, um sich in Sicherheit zu bringen. Mhm. Er hat dann eben leider gezögert, vielleicht, aber vielleicht auch nicht leider. Vielleicht hat er nur sein Überleben damit gesichert, dass er eben nicht eingegriffen ist.
Ja, genau. Aber die Frage, ob er hätte eingreifen sollen oder nicht, das verfolgt ihn ja.
Genau, na klar.
Durch den ganzen Film.
Was ja auch so noch dazu kommt, ist, dass Rob gar nicht in das Geschäft mit rein wollte. Also Luke ist der, der sagt, hey, lass mal noch da reingehen, lass mal noch eine Flasche Schnaps kaufen.
Ja.
Und er fragt halt so, kommt jemand mit? Und alle sagen nein. Und dann guckt er so Rob an und sagt, ja, du wenigstens. Und Rob ist halt ein super netter Typ.
Ja.
Wird da später auch nochmal gesagt, dass es so der beste Typ von den allen ist, so menschlich und so, dass er halt sich überreden lässt und mit reingeht. Und dadurch ist es so ein bisschen zusätzlich vielleicht noch die Schuldgefühle von Luke, dass er halt denkt, okay, wäre ich nicht gewesen, wäre Rob gar nicht in den Laden gegangen. Und das ist natürlich, kann man jetzt von außen natürlich nicht bewerten oder jetzt, oder kann man bewerten, kann man von außen sagen, dass nichts von dem natürlich Lukes Schuld ist, aber Luke sieht das natürlich ganz anders. Und das würde wahrscheinlich jedem von uns auch so gehen, dass wir uns da Schuldgefühle machen würden.
Ja.
Das ist schon, boah, das ist schon echt eine schlimme Bürde.
Die Räuber sagen dann zu Rob, also entdecken ihn und sagen, hier, gib mir dein Portemonnaie und deine Uhr und sowas. Und das macht er alles brav. Nur beim Ring.
Hm.
Den Ehering, den will er nicht geben. Und fängt an zu diskutieren. Und einer der Räuber schneidet ihn mit einer Machete ins Gesicht.
Ja, ich denke mal, das sind auch Drogen im Spiel oder so. So wirkte das auf mich, dass der da keine Impulskontrolle hat oder total überdreht ist.
Und ja.
Der andere Räuber hätte das gar nicht gemacht oder gewollt, aber der dreht da irgendwie so ein bisschen durch.
Mhm.
Genau, und ich weiß nicht, warum er eine Machete dabei hat. Das ist eigentlich auch eine krasse Waffe.
England.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe gedacht, er hat den erst die Kehle durchgeschnitten oder sowas. Ich glaube, das war halt auch so ein bisschen gewollt, weil dann sieht man nochmal den Shot auf ihn und der geht mit dem Kopf hoch und man sieht, ach okay.
Er hat nur Gesicht im
Genau, er hat nur eine dicke Wunde im Gesicht, aber der überlebt das. Aber ne, er kriegt danach direkt noch eine rein und das...
Das ging dann wahrscheinlich an den Hals oder
ja,
sowas.
Ja, genau. Mhm. Und das Blut strömt raus.
Ja, er muss dann Luke dabei zusehen, wie sein bester Freund da verblutet.
Ja. Luke hatte dann noch die Überlegung, mit der Wodkaflasche in der Hand auf die Räuber loszugehen. Um das zu verhindern alles, aber hat sich halt nicht getraut.
Hm. Ja, aber es war auch einer gegen zwei. Ist halt die Frage dann, ne? Wie klug wäre das gewesen, da einzugreifen?
Ja.
Und wie weit hat er mit dieser Waffe, mit dieser Flasche irgendwie eine Chance gegen die Machete oder was, ne? Oder gegen die Schusswaffe? Weil die fühlen sich ja auch bedroht und schießen dann im Zweifel oder so. Ich weiß nicht, ob sie eine Schusswaffe dabei hatten, aber ich glaube schon.
Hm.
Ach nee. Ja, nee, ich möchte echt nicht in so einer Situation sein. Ich würde mich auch nicht trauen, einzugreifen.
Aber ich meine, die anderen drei Freunde, die standen ja draußen.
Hm.
Und wenn Luke halt laut gewesen wäre oder sowas, der hätte irgendwie ein Regal umstoßen können oder sowas.
Ja, er hätte auch andersrum gehen können, also um das Regal andersrum und dann rausgehen können. Ich glaube, später hat er sogar diesen Traum, wo er das macht.
Mhm.
Also er geht im Kopf natürlich diese ganzen Alternativen durch, was er hätte tun können, aber es ist... In so einer Schocksituation handelt man halt auch einfach irgendwie, wie man, kann man glaube ich auch wenig entscheiden und ist dann ja sehr, man muss halt schauen, dass man selber sicher ist und der Körper übernimmt glaube ich dann auch einfach.
Ja.
Und dann ist ja wirklich so Hardcut und wir sind auf dem Berg.
Genau.
In den Bergen, mitten in Schweden. Ich weiß nicht, wie man sich Schweden vorstellt, vielleicht denken Leute
gelb.
Bei Schweden, dass es ja, dass es entweder Schnee ist alles oder grün oder was auch immer, aber es ist so eine gelbe Wiese.
Genau. Und sehr gebirgig und Nebel und sowas, sehr, sehr schöne Landschaften. Und sie befinden sich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber sie sind auf dem Kings Trail.
Naja, das ist was, worüber sie vorher reden, ne?
Ja.
Also das erklärt Rob denen, dass er das irgendwie gelesen hat und dass er da gern hin will. Ich weiß aber nicht, was er noch so erzählt.
Einer von den Freunden auf der Tour sagt dann, dass die Götter diese Berge aus dem Stein gehauen haben oder so.
Ah, okay.
Also wir haben direkt so ein nordisches, mythisches, mythologisches Setting, was dann jetzt vielleicht aufgebaut wird.
Also einer von denen kennt sich besser aus als alle anderen auf jeden Fall, ne? Das ist doch der eh immer gut der redet dann viel über Schweden, der hat sich da irgendwie informiert.
Ja, genau, der ein bisschen so der Anführer auch ist, so, der auch Sympathieträger, der das alles ein bisschen zusammenhält.
Ist es der Hutch, oder? Oder ist es Phil?
Es ist Hutch, ja.
Hutch, okay. Ich fand es ein bisschen schwierig. Ich konnte den Dom noch gut auseinanderhalten, weil der hatte eine Brille. Und der hatte auch nochmal so ein, ich weiß nicht, der hatte so eine Art, dass man ihn irgendwie dann auch, ja. Er war so ein bisschen der Trottel der Gruppe oder so. Den konnte man gut auseinanderhalten. Und Luke auch, aber ich habe den, ja, Phil und Hutch habe ich aus irgendeinem Grund verwechselt.
Ja, die haben beide so sehr schwarze Haare und so, also auch die gleiche Frisur, den gleichen Bart irgendwie. Mhm. Und Phil war auch mal so ein bisschen passiver und ein bisschen am Nörgeln und so. Hm. Ja. Aber ja, wenn sie gerade eine Action-Szene sind oder sowas, ja, keine Ahnung, wer ist.
Ja. Wir haben ja hier auch nicht, finde ich, so die allerbesten Bedingungen beim Fernsehschauen. Weil wir haben hier irgendwie nicht den besten Fernseher tatsächlich. Wir sind in einer Hütte in Norwegen. Ja. Und der Film ist sehr, sehr dunkel. Und ich finde, das hat nicht dazu beigetragen, dass wir noch irgendwie besser Sachen erkannt haben, die halt im Dunkeln passieren und auch gerade so die Gesichter im Dunkeln auseinanderzuhalten, fand ich super schwer.
Ja.
Deswegen, ja, aber so ist das nun mal.
Es ist einfach krass, dass hier nicht die Sonne untergeht. Es ist die ganze Zeit hell.
Ja, genau.
Dabei suchen wir doch Dunkelheit.
Ja. Und ich meine, in dem Film sind die in Schweden und es ist sehr dunkel.
Komisch, ne?
Ja.
Es müsste doch Sommer sein.
Die sind im Sommer da, denke ich.
Im Winter, oder wird der Schnee liegen?
Ja,
im
stimmt.
Im ganzen Norden von Schweden.
Genau, aber die Nacht dauert sehr lang, gefühlt.
Ja. Filmfehler.
Haben wir nicht noch irgendeinen Filmfehler entdeckt? Naja. Ach so, dass da kein Empfang ist. Das ist ja auch so ein bisschen das Nächste, was so passiert. Also so, es ist ja alles erstmal cool, die sind unterwegs, die führen ja dieses Ritual durch, oder, für ihren Freund. Und dann geht es schon damit los, glaube ich, dass sich der Dom irgendwie das Knie kaputt dingst. Mhm. So. Und dann überlegen sie halt, die sind alle noch unbekümmert, aber sie überlegen, wie machen sie weiter und so weiter. Und dann versuchen sie gar nicht erst, glaube ich, mit ihrem Handy irgendwie Notruf zu wählen oder so, weil sie davon überzeugt sind, sie haben eh kein Netz. Wo ich nicht weiß, ist es halt einfach ein Horrorfilm-Trope, den sie hier bedienen, oder wollen sie uns erzählen, dass man in Schweden kein Netz hat oder was?
Ich glaube, da wird wieder so ein Trope bedient. Mhm. Kein Netz, weil wir sind irgendwo am Arsch der Welt und ich habe hier mein Roaming schneller als das WLAN. Mhm. Ja. Und das ist krass. Also es gibt überall Internet.
Ja, aber vielleicht wäre der Film einfach auch schnell vorbei, wenn die da Internet gehabt hätten.
Ja, klar. Wäre vielleicht was nochmal für eine Folge, so Horror-Tropes, wie man das besser lösen kann oder könnte.
Ja, dass man nicht immer wieder so einfach nur, um die Story voranzutreiben, irgendwie so Tropes bedient.
Sobald es dann in Schweden ist, sehen wir häufig Luke alleine dargestellt, wie er Zigaretten raucht. Und man sieht ihm sehr, sehr klar an, wie viele Schuldgefühle er damit sich rumträgt.
Ja, genau. Wir sollen sehen, dass er nicht mehr so der unbekümmerte Typ ist, sondern dass er sich, dass er schon sehr schwermütig geworden ist und sehr gequält wird wahrscheinlich von seinen Schuldgefühlen, ja.
Ja. Und seine Freunde versuchen ihm das ein bisschen, ja, nicht auszugehen, aber sie sagen ihm, hey, du bist nicht schuld und so. Das ist einfach ein Unfall gewesen, das ist schrecklich, aber mach dir da mal keine Gedanken.
Ja, wenigstens merken sie das. Also kriegen das ja über den Film noch ein bisschen mit, dass die sich wenig erzählen und viel so Angst, oder nicht Angst haben, aber so viel halt davor scheuen, irgendwie ehrlich zu sein zu den Freunden oder über, weiß ich nicht, Gefühle und Ängste und sowas zu reden. Deswegen bin ich ja hier schon beruhigt, dass sie wenigstens wissen, dass Luke Schuldgefühle hat. Weil man könnte es ja auch eh annehmen, aber man weiß ja manchmal nicht, wie sehr die emotionale Intelligenz da irgendwie vorhanden ist.
Ja.
Aber das sind schon gute Jungs.
Sind es wirklich gute Jungs, weil die anderen Freunde, die werden ja an sich nicht so stark einzeln dargestellt. Sie sind einfach irgendwie dabei und sie funktionieren einfach eigentlich mehr als Gruppe als Individuen.
Ja, wir wissen viel zu wenig über die. Wir wissen über niemanden wirklich was. So ganz grob, wer verheiratet ist und wer nicht, das war's, oder?
Genau.
Ja.
Einer ist halt der Anführer, der Hutch, der so ein bisschen die Stimmung ganz gut lesen kann, der auch sehr charmant ist und so. Aber die anderen beiden.
Der Dom ist so ein bisschen das Weichei, der wird da auch mit aufgezogen.
Ja, genau.
Dass sie auch, er verletzt sich ja und die sind dann aber die ganze Zeit, ja, so mehr, ja, nicht ganz so subtil eigentlich da bei ihm mitzuteilen, dass er übertreibt und dass er nur so Mimimi ist und aber eigentlich ja sich gar nicht so doll verletzt hat.
Ja.
Was bestimmt darauf beruht, dass ja sowas häufig vorkommt, dass er ein bisschen jammert.
Ich fand, es gab so einen kleinen Switch in der Rangordnung dieser Freundschaft. Und zwar, dass Luke vor dem Unfall schon derjenige war, der den Ton angegeben hat. Und wäre der Unfall nicht passiert, dann wären die nach Ibiza geflogen, so wer sich das vorgestellt hat.
Das kann gut sein.
Aber jetzt, nach dem Unfall, ist er so zurückgezogen, dass
das Hutch
die Kontrolle, oder vielleicht die Kontrolle, aber so die so ein bisschen die Gruppe zusammenhält und das alles entscheidet. Und er entscheidet sich ja auch nicht, den sicheren langen Weg zu gehen über die Berge, sondern die Abkürzung durch den Wald zu nehmen.
Ja. Ja, weil Dom halt kaum mehr laufen kann oder so tut, zumindest.
Ja. Aber das wird sich dann ja nochmal als Fehlentscheidung herausstellen.
Ich denke schon, ja. Das ist, man darf wohl nicht in diesen Wald gehen. Ich weiß auch nicht, die wurden ja hoffentlich davor auch gewarnt, oder? Also es war eh vielleicht nicht so die beste Idee da. Weil es gibt ja einen Trail und ich glaube, den sollte man nicht verlassen.
Genau, es ist halt ein Urwald.
Da ist ja kein Weg durch den Wald. Das ist ja Wahnsinn. Also selbst, du musst dich halt gut, du musst dich gut orientieren können. Dass du da je wieder rausfindest wahrscheinlich, weil das wahrscheinlich auch ein großer Wald ist. Und ich meine, die haben einen Kompass und eine Karte, aber... Und dann sind sie im Wald und dann fängt es auch noch an zu regnen. Mhm. Nicht so gut.
Genau, nur um einen Tag zu sparen, gehen die da großes Risiko ein. Und das hat sich nicht gelohnt. Und das ist nur eine Sache, die sich die Freundesgruppe dann falsch entscheidet. Aber die andere ist dann, dass sie scheinbar hinter dem Rücken von Luke ihn doch für schuldig halten.
Weiß ich nicht.
Es gibt ja die eine Szene, irgendwann so drei Viertel des Films, wo Dom da ein bisschen durchdreht und zu Luke sagt, hey du, das ist alles deine Schuld.
Ja.
Und Luke fragt, hey wieso, was ist meine Schuld?
Ja.
Dass wir in Schweden sind? Sie, nee, denk mal weiter. Auch weil du ihn in den Laden geschleppt hast, weil du ihn nicht gerettet hast, bla bla bla.
Ich dachte nur, vielleicht ist das so eine, das Ding ist, Luke fragt ja dann nochmal Phil oder so. Und Phil bestätigt das mehr oder weniger.
Genau.
Und er sagt so, hey, ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass es auch deine Schuld ist. Aber ich dachte mir halt vielleicht, also ich war mir immer nicht sicher, ob das wirklich der ihrer Meinung ist oder ob das einfach der Extremsituation gerade geschuldet ist. Weil die alle im Begriff sind zu sterben und dann ist es vielleicht leicht zu sagen, ja, ohne dich wären wir gar nicht hier. Also sie hätten aber, das ist wahrscheinlich nicht denen ihre echte Meinung. Vielleicht doch, also vielleicht ist da ein Teil von denen, der sagt so, ja, so ganz toll war das nicht, wie er damals reagiert hat, aber...
Ich finde, da wir als Zuschauer halt nicht so viel wissen über diese Freundesgruppe und das die einzige Information ist, die wir haben, was sie wirklich darüber denken,
ja, es ist...
Kann man das schon so sehen, dass sie da wirklich dran zeigen? Ich meine...
Das wird für Luke auch offen bleiben im Übrigen, was seine Freunde über ihn gedacht haben. Gott.
Ich meine, was haben die denn wirklich für eine Geschichte, die sie erzählt bekommen? Die hören doch nur, dass Luke sich versteckt hat und der andere brutal umgebracht wurde.
Bloß die Geschichte...
Die sehen es ja nicht so wie wir. Die sind ja nicht in der Lage gewesen, um das einzuschätzen, weil ich hätte auch Schiss, mich da in den Zweikampf zu werfen.
Es kann sein, dass das blöd ankommt. Ich meine, was sie auch ja sagen ist, hey, unser Freund wurde da ermordet und du bist völlig unbeschadet daraus spaziert wieder. Da fragt man sich natürlich, was ist da überhaupt abgelaufen und vergisst vielleicht, dass in solchen Situationen das nicht so einfach ist und dass sie wahrscheinlich selber auch nichts gemacht hätten. Als wäre Dom da eingeschritten und hätte da irgendwie jemanden dann gerettet. Also das ist doch Quatsch, ne? Aber vielleicht weiß ich nicht. Ja, ich meine, aber wie gesagt, in so Extremsituationen sagt man auch mal so Sachen, die man vielleicht nicht so meint. Also das ist so ein bisschen, ist mir ein bisschen offen geblieben jetzt, was sie wirklich denken über die Sache. Ich glaube nicht, dass sie Groll gegenüber Luke hegen oder so, sonst würden die nicht mit dem im Urlaub fahren.
Vielleicht haben die dann auch Schuldgefühle, dass sie ihn dann ausgrenzen würden.
Ja, kann sein.
Ich meine, vielleicht hat sich Luke auch nach dem, das weiß man halt alles nicht, vielleicht wird es im Buch besser erklärt, aber vielleicht hat sich Luke nach dem Unfall oder nach dem Raub einfach zurückgezogen, abgekapselt und er dann in diesen Urlaub mit reingezwungen wurde oder sowas, um das alles nochmal zu connecten, diese Freundschaft. Who knows?
Ja. Geht auf jeden Fall auch bei dem Wandertrip so ein bisschen darum, dass sie wahrscheinlich wieder als Gruppe zusammenfinden. Und natürlich ihrem verstorbenen Freund irgendwie nochmal seinen letzten Wunsch sozusagen erfüllen. Aber auch dieses, über die Sache hinwegkommen, die da Schlimmes passiert ist.
Ja.
Wäre auch naheliegend, dass so eine Freundesgruppe zerbricht, ne?
Ja, voll.
Ja.
Okay. Dann lass uns gerne mal über den mythologischen Teil dieses Films reden. Es hängt ja, wie gesagt, damit an, dass sie halt ein bisschen so darüber reden. Hier, Götter haben das aus den Steinen gehauen. Und wir sehen dann im Wald, in der Hütte, wo sie sich vor dem Regen schützen wollen, so eine komische, so einen komischen Götzen, so aus Heu zusammengesteckt, so menschliche Gestalt.
Ja, ohne, weiß ich nicht, ohne Kopf und ohne Arme, sorry, oder ohne Hände, glaube ich.
Aber es hat, glaube ich, hier, es trägt so das Geweih von einem Hirsch oder Elch.
Ja.
So, das ist ja auch, glaube ich, das Kino-Posterbild, so dieses.
Stimmt. Ja.
Dass man das so hält.
Und man sieht, dass es so Vogelfüße hat.
Ja.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall wissen die auch nicht, was das zu bedeuten hat. Aber die sind doch, also zu dem Zeitpunkt ist ja noch nichts Merkwürdiges passiert. Und die sind doch einigermaßen gegruselt davon.
Ja, die haben schon Schiss.
Dabei ist es halt so ein bisschen so wie so ein Strohmensch. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so gruselig gefunden hätte.
Vielleicht, wenn du die Tür aufmachst, ne, und du bist in so einer fremden Wohnung und dann. Ich meine, ja. Luke hat ja schon ein bisschen Paras, also der hat schon ein bisschen Angst verbreitet, denkt, dass sie da irgendwie verfolgt werden von irgendwas, habt ihr das gehört und so.
Mhm.
Und dann machst du die Tür auf und dann steht da plötzlich so ein Ding. Mhm. Und es hat ja anscheinend auch irgendwie eine magische Kraft, die es ausstrahlt.
Ja, die werden da auch gewisserweise ein bisschen, die werden da auch ein bisschen beeinflusst sein schon in ihrer Psyche.
Ja.
Ja.
Also die schlafen und dann beginnen so diese Traumsequenzen, die häufig nochmal in diesem, auf deren Reise wieder auftreten. Mhm. Luke träumt natürlich von dem Raubüberfall im Likörladen und seine Freunde, gehen ähnliche Albträume durch.
Die wir aber nicht,
die wir nicht sehen.
Wir sehen wirklich ja die ganze Zeit nur Luke seine Träume.
Ja.
Finde ich aber auch gut. Stell dir mal vor, jeder hätte hier so ein Trauma gehabt und wir würden von allen das da die ganze Zeit durchkauen. Das hätte den Film erstens irgendwie eine Stunde länger gemacht und das wäre. Nee, also finde ich gut, dass wir wirklich nur. Wir können uns das ja denken. Jeder hat wahrscheinlich irgendwelche Probleme so.
Ja.
Ich finde es sehr gut, dass das auf Luke reduziert wurde.
Genau. Ich glaube, man weiß nur von Dom, dass er von Gail geträumt hat, also seiner Frau.
Ja, der erzählt später seinen Traum.
Aber man merkt es auch schon im ersten Traum, dass er dann schreit,
Gail. Er schreit Gail, ja.
Ja. Aber was genau ist dann nicht?
Und wahrscheinlich träumt Phil. Nee, Hutch träumt wahrscheinlich, dass er auf einer Bühne steht und sich einpinkelt.
Ja.
Auch ein Albtraum. Weil er ja wirklich einpinkelt.
Mhm.
Genau. Also das ist ja so das erste Magische, was da irgendwie passiert. Also was heißt magisch? Sie selbst wollen sich das ja auch nicht so richtig eingestehen, zumindest alle außer Luke. Aber irgendwas scheint auf jeden Fall diese Albträume provoziert zu haben. Das ist erstmal spannend.
Ja. Und Phil hat einen ganz besonderen Traum, den er zieht sich aus und betet vor diesem Götzen.
Ja.
Und er weiß auch nicht, warum.
Ich weiß auch nicht, warum.
Luke hat als einziger noch drei, oder drei Stiche in seine Brust bekommen.
Ich dachte, es wäre so wie so eine Klaue, wenn du so drei Krallen hast so und die sind so in seine Brust gegraben oder so. Aber da fließt auch so richtig Blut raus, also richtig tiefe Wunden in seiner Brust.
Genau, und das scheint dann irgendwie so ein Marker zu sein, eine Markierung für was eigentlich?
Also irgendwie wird er ja offenbar so auserwählt an dieser Stelle.
Ja.
Das wird ihm ja so ein bisschen dann, Gott sei Dank, da gibt es nochmal einen kleinen Erklärdialog am Ende, sonst wären wir völlig planlos, glaube ich. Also dass man irgendwie eigentlich geopfert oder da ermordet wird, aber Luke hat im Speziellen die Wahl, ob er sich praktisch unterwirft, dieser Gottheit, die da waltet, oder also ob er quasi getötet wird, ob er sich opfern muss. Also er hat praktisch die Möglichkeit, da wahrscheinlich auch mit in dieser Kommune da zu leben und da diesem Gott zu dienen.
Ja.
Aber alle anderen kriegen diese Möglichkeit nicht. Also alle anderen sind eigentlich die ganze Zeit nur Beute und es ist überhaupt nicht, es steht überhaupt nicht zur Option, dass sie das Ganze überleben. Mhm. Die werden halt direkt praktisch geopfert.
Genau.
Also ja, irgendwie scheint dieser Gott diese Opfer zu verlangen.
Ja.
Und die Menschen in dem Dorf, die bringen ihm praktisch auch irgendwie diese Opfer, zumindest soweit sie dann können oder soweit sie die Möglichkeit dazu haben. Aber es muss wahrscheinlich in regelmäßigen Abständen jemand geopfert werden. Keine Ahnung, das erfahren wir auch nicht so richtig.
Ja, nee.
Also, aber die holen sich ja so ein bisschen. Also ich glaube schon, dieser Jötun oder wie der heißt, der holt sich ja zwei von den Freunden nach und nach.
Genau.
Und der dritte wird dann durch die Dorfgemeinschaft ihm präsentiert.
Mhm. Wir lernen ja über Jotun, dass er ein Abkömmling von Loki ist.
Genau.
Und Loki ist der, nicht böse, aber so der chaotische Bruder von Odin. Oder Sohn von Odin.
Nee, er ist der Sohn von Odin. Ich habe nur den Marvel-Film gesehen. Okay. Bei Marvel ist er der Sohn von Odin, der Bruder von Thor. Mhm. Der Gott des Schabernacks.
Genau.
Aber er ist halt nicht so wirklich böse.
Ja, ist halt aber, so chaotisch.
Ja. Genau, bei Marvel ist er, wird er dann irgendwie böse. Aber auch nicht wirklich richtig böse. Ja. Aber er wird Krieg gegen seinen Bruder und gegen die Menschheit. Mhm. Und ich habe auch vorhin noch mal ganz kurz nachgelesen, dass Jötun, so heißt er gar nicht, Jötun ist nur das Göttergeschlecht. Das ist ein so ancient, wie gesagt, Göttergeschlecht, das älteste überhaupt. Und Thor führt wohl ständig Krieg gegen die. Weil die sind schon, die sind nicht immer böse, aber böse genug, dass Thor die bekämpft oder dass sie zumindest nicht so. Ja, die leben nicht in Frieden jetzt mit den Menschen oder mit den Menschen vielleicht schon, aber nicht mit den Göttern, das von denen ihrem Olymp. Vielleicht mit den Titanen auch so ein bisschen oder was, ich weiß nicht genau, wie das ist, weil ich das nicht so gut jetzt recherchiert habe. Ich habe das nur überflogen. Ich weiß auch, dass unser Gott hier, der heißt, glaube ich, Mordor. Das wird, glaube ich, nie gesagt. Steht aber so bei Wikipedia.
Wie heißt der?
Mordor.
Mordor.
Den gibt es nicht wirklich.
Okay.
Den haben sie sich für den Film ausgedacht. Aber es ist halt ein Jötun. Und so deep ist es auch nicht, glaube ich. Das ist ja im Grunde die ganze Geschichte, oder? Ja. Also meine ich jetzt, also das ist halt ein Gott, der da lebt und der halt Opfergaben braucht. Und ja, und was noch dazu kommt, ist vielleicht, was sie uns ja dann auch sagen in dem Dorf, dass die praktisch dafür, dass sie dem dienen, ein besseres Leben führen, ohne Tod und ohne Krankheit.
Genau, die sind quasi unsterblich.
Ja,
genau. Und der Preis dafür ist wohl, dass sie so Art Mumien halten, die uralt sind, aber noch leben irgendwie.
Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was mit den Mumien war und wo das erzählt wird. Deswegen.
Also genau.
Aber wir sehen die dann, genau.
Ja, ich habe das so verstanden, dass der Gott halt nicht aus nichts Energie erschaffen kann oder Leben erschaffen kann, sondern, ach, keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Also meinst du, das sind einfach auch Menschen, aus denen noch irgendwie das Leben so rausgezogen wird? Weil die sind ja nicht ganz tot.
Ja, ich denke schon.
Und da wird dann die Energie hergezogen für die Menschen im Dorf, dass die länger leben.
Die sahen nicht sehr glücklich aus, ja.
Also werden die gar nicht richtig getötet, jetzt die drei Freunde, sondern im Grunde landen die dann auch auf diesem Dachboden oder nicht? Weil es geht ja um ein Ritual. Es geht ja nicht darum, die einfach nur umzubringen wahrscheinlich. So, die machen da ja irgendwas. Wir sehen das doch nicht richtig, oder? Wieder einer von... Also wir sehen, wie die... Ach doch, wir sehen natürlich, die müssen ja an den Bäumen hängen. So, das habe ich jetzt komplett vergessen. Weil ich habe mich da jetzt kurz drin verhangen. Aber die hängen sie ja auf, alle eigentlich. Die sind ja tot.
Die haben sich da drin auch verhangen.
Ja. Aber die werden ja ausgeweidet in die Bäume gehängt. Wie der Elch auch am Anfang. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich denke mal, der frisst, der hat ihn einfach gefressen auch, ne?
Den Elch.
Weil er so komplett ausgeweidet ist und sie überlegen ja, ob es ein Bär war, aber es war aber offensichtlich der Gott Jötun.
Also, der erste Götze, den wir sehen, hat ja so Vogelfüße und Odin wird oft dargestellt als Rabe oder Krähe und kommuniziert mit den Menschen in Träumen. Und das ist ja mehr oder weniger passiert. So, die haben in den nochmal ihre schlimmsten Träume erlebt. Und gerade bei Luke sehen wir, dass es ein Traum war, wo es auch um Mut geht und Stärke zeigen. Und genau dafür steht Odin ja. Aber dann wissen wir, okay, das ist nicht Odin, der mit denen kommuniziert, sondern ein Abkömmling von Loki. Hm. Und es ist halt cool, weil das ja auch so der Gott so der Täuschung ist und so.
Ja.
Und der täuscht sie dann einfach. Die Frage ist, warum dann ausgerechnet Luke als was ausgewählt wird? Als Teil der neuen oder der Gemeinschaft, weil er am Ende dann doch ein Lügner ist, weil er Lokis Philosophie am meisten entspricht im Gegensatz zu den anderen.
Naja, er fragt ja, warum ich.
Ja.
Und darauf antwortet die Frau, weil du großen Schmerz in dir trägst.
Mhm.
So, das ist die einzige Erklärung, die wir kriegen.
Genau.
Also als wäre das vielleicht so eine Art Bedingung dafür, dass man überhaupt bereit ist, sich zu unterwerfen. kann ich mir vorstellen, dass er ihn ausgewählt hat, weil er am ehesten jemand ist, der sich ihm unterwerfen würde. Hat er sich natürlich komplett verschätzt, weil Luke überhaupt nicht ein einziges Mal jemand ist, der sich unterwirft, finde ich. Der ist voll der Kämpfer. Der hatte bestimmt einen Downer, nachdem er da sein Trauma erlebt hat. Aber der ist ja die ganze Zeit der, der am ehesten immer versucht, seinen Freunden zu helfen und auch am ehesten irgendwie, finde ich, da versucht, den Ausweg zu finden und so. Der gibt ja gar nicht auf. Also der hat überhaupt gar nicht, der denkt gar nicht darüber nach, sich irgendwem zu unterwerfen. Ja. Aber wahrscheinlich ist es vielleicht, weiß nicht wie, ob der da einfach eine schlechte Menschenkenntnis hat oder ob er sich da einfach gerade geirrt hat. Aber vielleicht hat er sich gedacht, dass Menschen, die großen Schmerz erlebt haben, eben ja, ihm am ehesten dienen würden. Vielleicht funktioniert das meistens.
Mhm.
Ich weiß aber nicht, wie er darauf kommt.
Ich habe gerade noch ein Bild. Und zwar in der ersten, also in der Hütte, wo sie den ersten Albtraum haben, steht Luke ja einfach draußen. Plötzlich. Also er wacht auf und steht draußen im Wald und hat halt diese drei oder vier Löcher in seiner Brust. Und die anderen liegen noch am Schlafen und sind total verzweifelt und haben sich halt angepinkelt und schreien rum und sowas. Und ich glaube, das ist schon der Moment gewesen, wo Luke sich nicht unterworfen hat, sondern schon direkt aufgestanden ist und sich dem bösen Gott gegenübergestellt hat.
Ich dachte, er wurde vielleicht rausgelockt in seinem Traum irgendwie, damit man ihm dieses Mal geben kann.
Weil aber ich glaube, wir haben später am Ende ja nochmal fast die gleiche oder die gleiche auch Szenen, Perspektiven, wo der Gott ihn runterdrückt und er steht wieder auf und steht ihm wieder gegenüber.
Er macht das, glaube ich, sogar zweimal.
Er macht das auch mehrmals, genau.
Ich weiß gar nicht, warum der Gott ihn das lässt. Dass er, also ich habe gar nicht verstanden, warum der Gott ihn aufstehen lässt. Er will, dass er sich unterwirft.
Genau.
Und dann gibt er ihm praktisch wieder frei in der Hoffnung, dass Luke sich jetzt dazu entscheidet, sich zu ihm zu unterwerfen.
Ja.
Und Luke steht aber jedes Mal wieder auf.
Genau, der Gott möchte irgendwie so Leute brechen und kaputt machen. Das schafft er bei den anderen ja sofort. Die sind ja vor allem bei dem einen, der sich auszieht und direkt anbetet.
Ja, und die will er gar nicht haben mehr.
Vielleicht ist es auch noch so ein Vikings-Ding. Finger musst du immer kämpfen. Ja. Und ich glaube auch so ein Loki kann das dann auch noch wertschätzen, dass am Ende dann doch noch gekämpft wird.
Kann schon sein.
Und dass es dann so ein Kampf ist um die Krone im King's Trail. So, wer ist dann trotzdem noch der Führer, Anführer? Und dann kommt halt nicht drauf, dann klar, dass Luke ihm überlegen ist als Gott und dann sogar sein ganzes Dorf auslöscht.
Er will es nicht so leicht haben.
Ja.
Der Gott selber. Weil alle im Dorf sind da ja offensichtlich extrem ehrfürchtig und extrem dem unterworfen. Ja. Also das ist ja dann, finde ich erstaunlich, dass er dann mit den Losern zusammenlebt, die er brechen konnte. Aber er will wahrscheinlich, es macht aber auch dann Sinn so, weil er nicht einfach nur Leute geopfert haben will, sondern er will auch immer wieder neu dann die Herausforderung haben. Also jedes Mal, wenn sich da jemand verirrt hat, dann auch, guckt er sich die genau an und weil er da Spaß dran hat vielleicht auch.
Auch, ja.
Ja, stimmt, das ist eine gute Idee.
Okay, dann haben wir so die Mythologie abgeschlossen. Wie fandest du den Film so auf einem Horrorniveau? Also war das für dich ein guter Horrorfilm? War der atmosphärisch? Hattest du Angst? Fandest du den Newton unheimlich?
Nee, ich würde nicht sagen, dass ich den unheimlich fand, das Monster in diesem Film.
Ja.
Ich fand den wahnsinnig atmosphärisch, das schon.
Ja.
Ne? Der Wald war ganz toll. Man hat ja auch immer wieder so ein paar so Schnitte gehabt, wo du so gesehen hast, dass der Jotun die verfolgt oder so. Das fand ich sehr stark. Überhaupt, man hatte diese Albträume und dann weißt du ja auch nicht, okay, wer sieht jetzt was vielleicht oder was ist mit denen los? Dann siehst du, die kriegen selber Panik und sowas. Das kann ja irgendwie auf einen übergehen. Aber ich fand das jetzt nicht so krass. Ich glaube, es lag bei mir aber auch ein bisschen daran, dass ich eben so wenig über die Charaktere wusste und deshalb habe ich mich da nicht so reinversetzen können in die. Mir waren die nicht so wichtig oder so.
Ja.
Und das ist dann immer leider so, dass es dann vielleicht nicht so bei mir ankommt, dass das nicht so übergeht, denen ihre Angst oder so.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man sich einmal so ein bisschen in die Situation hineinversetzt und überlegt, dass man selber irgendwie da so ein Wandertrip macht und sowas erlebt, ist das schon ein sehr, sehr gruseliges Setting. Das auf jeden Fall. Und überhaupt dieses sich im Wald verirren und so, finde ich super gruselig. Und dann regnet das und dann ist das nachts und dann hört man komische Stimmen und sowas. Also.
Ich glaube auch, dass dieser Survival-Horror, da muss man sich schon drauf einlassen. Man muss das schon irgendwie nachvollziehen können, wie das ist, in einem Wald verloren zu gehen und solchen widrigen Wetterumständen ausgesetzt zu sein. Das ist nicht so selbstverständlich, wie du wirst von einem Axtmörder verfolgt oder so.
Nee. Nee, genau. Ich hatte so ein bisschen, das ist vielleicht ähnlich wie im Film The Descent, wo ja auch irgendwie so, es ist ja alles irgendwie normal und die machen einen Ausflug und dann ist es so die Umstände kippen so ganz schnell, dass sie da halt total in Gefahr sind oder so. Aber bei The Descent funktioniert das viel besser.
Ja.
Weil halt die da in noch einer viel schlimmeren Situation sind, so gefühlt, wo man weiß, okay, wie soll die denn da je wieder rauskommen? Mhm. Ganz bevor der Rest des Films sich ausbreitet, und da will ich jetzt nicht spoilern, aber schon bevor da noch irgendwie der zweite Akt kommt oder so, ja, ist das eine ganz, ganz furchtbare Situation. Da habe ich viel mehr Angst gehabt, obwohl ich die Leute auch alle nicht kannte.
Ich glaube, die Descent, so Höhlenkram, das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Urangst, das kann man sich besser vorstellen als jetzt so.
Ja.
Es ist halt ein Wald in Schweden.
Ich habe mich auch schon mal im Wald verlaufen, genau. Das ist an sich erstmal gar nicht so gruselig. Aber dann auch dieses, okay, er hat sich am Bein verletzt und kann gar nicht so weit laufen, aber die nächste Hütte ist noch irgendwie 2 Tage entfernt. Also das finde ich schon ganz schlimm.
Mhm.
Man kann niemanden erreichen. Aber trotzdem ist das halt im Film selber, als ich den Film geguckt habe, nicht so auf mich übergegangen. Und dann sind ja auch viele so Jumpscares oder so, halbe Jumpscares, die so passiert sind, viel nur über so Musik passiert. Also, dass dann so eine Klaviernote gespielt wurde in einem Moment, wo man sich erschrecken sollte oder so. Das hat jetzt nicht so gegriffen bei mir.
Ich fand die Jumpscares eigentlich ganz okay, weil die auch nicht so häufig waren. Es gab so ein paar und...
Ich habe mich halt nicht erschrocken, will ich damit nur sagen.
Ja.
Ich habe mich nur ganz am Ende erschrocken mit den Mumien. Als dann die Mumie sich plötzlich bewegt hat, weil ich glaube, wahrscheinlich sollte das auch der schlimmste Jumpscare so sein, weil da war aber die Musik, glaube ich, ganz laut kurz und dann... Ja, bewegt sich die Mumie. Da bin ich zusammengezuckt, aber das war das einzige Mal.
Aber ich fand es umso atmosphärischer, wie man mit dem Wald gespielt hat. Und man sieht so einen Shot Wald und ganz viele Bäume. Aber man kann sehr, sehr weit gucken am Ende. Und manchmal bewegt sich was ganz hinten im Hintergrund. Man kann es nicht genau erkennen. War das jetzt ein Elch oder war das ein Monster?
Mhm. Genau. Und selbst wenn ein Charakter das sieht im Film, dann dreht er sich natürlich auch schnell weg, weil er sich erschreckt. Und dann ist es auch logisch, dass wir das dann nicht mehr sehen und so. Also es sind irgendwie logische Jumpscares dann auch gewesen.
Ja.
Und ich finde es gut, dass das nicht so, wie gesagt, dass das nicht so übertriebene Jumpscares sind.
Genau, ich fand auch die Mischung ganz okay zwischen Don't Show the Monster und The Monster.
Wir haben den ja wirklich nochmal
gesehen. Wir haben den wirklich nochmal auch noch in voller Pracht sozusagen. Gott sei Dank.
Aber ich fand ihn auch mehr schön als monströs. Also er ist natürlich gefährlich, aber er war sehr, sehr schön. Also er ist auch ein Gott.
Klar.
Ja. Wenn nicht irgendwie ein Zombie oder irgendwas Ekliges. Er hatte schon was sehr Erhabenes. Und deswegen hatte ich aber auch keine Angst vor ihm. Fandest du das nicht auch ein bisschen krass, wie Luke sich da rauskämpft? Dass er da einfach auch so völlig schonungslos da alles niederbrennt und da auch die Dorfbewohner halt wirklich dann auch mindestens einen tötet er halt absichtlich.
Ja, der Oma gibt er ja einen Box in die
Fresse. Ja, der boxt sie einfach direkt ins Gesicht und sie fällt um. Also das ist ja schon krasser Überlebenswille, den er da auf jeden Fall hat. Krasser Kämpfernatur, aber halt auch, also ist schon brutal. Und mir tat es fast ein bisschen leid, dass der da alles kaputt macht. Die haben da in Frieden gelebt. Klar gab es da Menschenopfer und so. Nicht so cool. Aber die hatten da eine friedliche Gemeinschaft über viele, viele, viele Jahre. Und dann kommt Luke dahin und macht alles kaputt. Das hat mir kurz sogar ein bisschen leid getan.
Es wird ja auch diese eine Frau eingeführt als Good Character irgendwie.
Genau.
Und man sieht auch, dass sie da Musik hören und Häuser bauen. Also sie führen da wirklich auch eine kulturelle Zivilisation irgendwie, haben sie sich da aufgebaut.
Fragst halt zu welchem Preis, ne? Und die wissen ja, was da passiert. Aber es ist ja auch fies, genau das. Weil wenn das nur so diese komischen Leute gewesen, die wir am Anfang direkt kennenlernen, die so ein bisschen, die nicht reden irgendwie und die so, sich so super seltsam verhalten, dann hätte es einem ja wirklich gar keinen Leid getan, da irgendwie was dann passiert. Aber dadurch, genau, dass wir diese nette Frau nochmal treffen, hatte ich fast schon so ein Gefühl für diese Gemeinschaft und habe so gedacht, ja. Es war mir fast ein bisschen zu skrupellos, wie er da vorgegangen ist.
Ja.
klar muss er überleben und das ist dann für ihn das Wichtigste, um sein Trauma zu überwinden und so. Das ist ja eine klassische Horrorfilm-Story irgendwie auch, ne? Dass er sich da allein, er schafft, sich da gegen zu wehren. Er schafft es nicht, eine seiner Freunde zu retten, aber er schafft es wenigstens, sich selbst zu retten.
Aber er versucht es ja auch, seinen Freund zu retten, der gerade da geopfert wird. Er bricht sich sogar die Hand dafür.
Genau, nein, er versucht da wirklich alles und das ist ja auch wichtig. Ich weiß nicht, was das jetzt im Nachhinein mit seiner Psyche macht. Aber er kann jetzt nicht behaupten, dass er nicht alles gegeben hat.
Ja.
Ich hoffe, dass er das auch weiß und sich jetzt nicht deswegen auch noch Schuldgefühle macht. Ich weiß nicht, ob er in irgendeinem Punkt eine Entscheidung getroffen hat, die dumm war und die alle hätte retten können, aber
nee, ich
wüsste
nicht.
Ich auch, ich glaube nicht.
Er hätte die Kontrolle nehmen müssen und sagen, nee, wir nehmen den langen Weg, den sicheren Weg.
Genau, zu dem Zeitpunkt war er noch nicht dazu bereit.
Genau, da war er noch richtig in sich gekehrt und.
Aber er holt sich halt, genau, weil du das auch am Anfang gesagt hast, dass er dann nicht so der Anführer ist, aber das wollte ich jetzt noch sagen, dass er sich die ja über den Film zurückholt.
Ja.
Die Kontrolle.
Genau.
Ja.
Cool. Okay. Dann auf unserer Abiturnotenskala von 0 bis 15 Punkten. Welche Note würdest du denn The Ritual geben, Joe?
Also, ich fand nicht, dass der Film jetzt irgendwas super Tiefgründiges gemacht hat oder irgendwas super Originelles. Aber das muss ja auch überhaupt gar nicht sein. Es muss ja nicht jeder Film irgendwie Midsommar sein oder so,
ja.
Wo ähnliche Geschichte vielleicht, aber wo alles ganz groß irgendwie tiefgründig ist und alles hat 1000 Schichten und so. Das muss überhaupt gar nicht sein. Das ist ein total solider Film, fand ich. Der hat total Sinn ergeben, gerade deshalb, weil er vielleicht nicht so viele Details hatte oder so viele Hintergrundgeschichten, die uns dann irgendwie zugeworfen wurden. Und ich muss auch wirklich sagen, dass der Film zu keinem Zeitpunkt langweilig war oder so für mich.
Ja.
Das ist ja auch richtig
voll.
Gut. Der hatte genau die richtige Länge einfach. Der ging auch wirklich nur 1,5 Stunden. Und da bin ich auch, das ist perfekt gewesen. Ich fand ihn, wie gesagt, nicht super gruselig und ich fand ihn auch nicht super tragisch. Also er hat jetzt nicht super, hat jetzt nicht krasse Gefühle oder so in mir ausgelöst.
Mhm.
Da muss ich ein paar Punkte abziehen. Aber er war super atmosphärisch. Ich hatte eine gute Zeit. Und deswegen gebe ich dem Film 11 Punkte. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich kann mich bei den meisten Sachen anschließen. Ich habe mir fast nur Positives aufgeschrieben. Ich mag es, wie der Film was der Film für ein Pacing hat, wie schnell oder langsam oder halt genau richtig der erzählt wird. Das nimmt sich Zeit, nicht die Geschichte zu erzählen, also Hintergründe zu erzählen, sondern die Atmosphäre aufzubauen. Ich mag, wie mit den Perspektiven im Wald gespielt wurde, dass man das Monster suchen musste. Ich mochte die Darstellung von Gewalt, also die Brutalität war hoch, aber nicht irgendwie so auf so einem Splatter-Niveau. Die war sehr real.
Ja, und auch nicht super häufig halt.
Das auch, genau.
Es gab auch lange Strecken keine Gewalt.
Es kam, für mich die meisten Szenen war natürlich der Anfang und dann am Ende, als der Dom nochmal einfach so auf die Fresse kriegt mit einem Stein oder so und er dann direkt am Bluten ist. Das ist schon brutal und für mich auch echt Horror. Aber es ist so gut und in gewissen Mengen platziert worden, dass es mich nicht stört, weil ich bin kein großer Fan von Super Splasher. Aber das hat dann der Film sehr, sehr gut gemacht. Ich mag die Gruppenkonstellation auch sehr gerne, dass man nicht irgendwie so ein Buddy-Movie hat, sondern auch, natürlich sind die Freunde nicht sehr detailliert dargestellt oder irgendwie persönlich, aber es sind nicht die allerbesten Freunde und gerade Dom und der Hauptcharakter sind sich sehr am Streiten. Und das in einem Horrorfilm ganz cool.
Ich denke, das war, also ich kann es gar nicht so genau einschätzen, weil ich kein Mann bin, aber war das, denkst du, es ist eine realistische Männerdynamik gewesen, so. Von so, die eben nicht über ihre Gefühle reden, sondern, also jetzt in dem Fall, sondern eben so ein bisschen oberflächlich so Witze machen und.
Ja, klar. Das
halt so, ja, das ist so ein bisschen, wie gesagt, nicht so die tiefgründigste Freundschaft ist. Das sind wahrscheinlich schon beste Freunde. Das ist, mehr können die gar nicht. Bessere Freunde haben die nicht.
Aber vielleicht kann man dann nochmal auf den Anfang zurück, weil. Die ursprüngliche Idee war ja irgendwie ein Party- und Saufurlaub zu machen. Und Rob wollte ja diesen Urlaub haben, wo man über seine Gefühle reden kann, wo man
Rob
die Möglichkeiten hat.
Gewesen.
Genau.
Rob hätte die Gruppe besser gemacht. Also hat die Gruppe besser gemacht.
Ja.
Jetzt ohne ihn müssen sie sehen, ne? Wie sie das machen, ja.
Ja, von daher, es gibt Freunde, mit denen geht man eher Ibiza saufen, und es gibt Freunde, mit denen macht man eher so einen Wanderurlaub. Von daher würde ich sagen, es ist schon ein realistisches Setting.
Ja, hatte ich auch so das Gefühl. Das war nicht so überinszeniert oder so.
Genau. Es
Das
sind
war
jetzt auch
schon.
nicht keine pathetischen Freundschaftsbekundungen da oder sowas, was auch nicht passt, ja.
Nein. Nee, wirklich nicht.
Ja, und das fand ich super. Hat auch sehr, sehr
Ja.
viel unterhalten. Und ich mochte auch noch ganz explizit die Szene, die fand ich irgendwie so sehr künstlerisch ansprechend, als bei der letzten Albtraumsequenz Luke durch den Wald läuft und der Wald sich so verbunden hat oder vermischt hat mit diesem Alkoholshop, dass da die Regale stehen und sowas, dass die da mitten im Wald stehen und er da durchläuft. Das war cool auch mit der Beleuchtung und
Ja.
dem Detaillevel.
Ja, das sah cool aus, stimmt.
Ja.
Finde ich auch.
Und tatsächlich habe ich meinen einzigen Minuspunkt am Anfang aufgeschrieben, weil es da eine ziemliche Wackelkamera gab. Ganz am Anfang, als sie da an der Bar sitzen und sowas. Das war irgendwie so eine
Ach
sehr
so.
unruhige, dynamische Kamera.
Ja.
Ich dachte, oh, nächstes Jetzt so wird das so Found Footage.
Der Film
Aber
hätte auch Found Footage
der hätte.
sein
Ja, ja,
können, wenn sie
ja.
irgendwie gedacht hätten, wir filmen das Ganze aus irgendeinem bescheuerten Grund. Gut, dass das nicht war. Also,
Die machen einmal ein Selfie, ne?
wäre anstrengend geworden dann, glaube ich.
Genau, aber es ist dann Gott sei Dank ganz, ganz klassisch geblieben. Das mag ich. Ich weiß aber nicht, ob ich dem Film tatsächlich 11 Punkte geben wollen würde, weil das Ende oder die Mythologie dann doch ein bisschen zu.
Zu oberflächlich.
Ja,
Oder?
es lässt zu viele Fragen auf. Es ist irgendwie oberflächlich, aber gleichzeitig hat man das Gefühl, man ist dumm, wenn man diesen Film nicht versteht.
Ja, als ob, ich habe auch so gedacht, muss ich jetzt nachlesen, was, also hätte ich das jetzt nicht kurz nachgelesen, hätte ich überhaupt keinen Plan gehabt. Und ja, das ist schon doof, wenn man sich da noch irgendwie extra informieren muss. Also muss man natürlich auch nicht. Man versteht ihn ja auch so, aber so, uns wird kaum was erklärt, zu diesem Gott.
Ja,
Ja.
genau. Und das muss einen Film schon irgendwie machen.
Wäre vielleicht zu viel Erklärdialoge gewesen, vielleicht haben sie es rausgeschnitten oder so. Einen oder anderen hätte es dann auch wieder genervt, wenn so viel erklärt wird, ne? Aber man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Perspektiven da irgendwie reinbringen können. Also ein bisschen mehr Inhalt einfach irgendwie in was da passiert. Also das war einfach zu wenig. Wir haben so zwei Fakten bekommen, irgendwie, was da in dem Dorf passiert.
Ja. Oder dass es irgendwie Hinweise ein bisschen früher gestreut hätte, weil man sieht ja
Ja.
einfach nur 3 Viertel des Films im Wald und dann kommt plötzlich die Story, die dann doch sehr komplex ist oder komplex sein will.
Ich meine, man hat nochmal irgendwie Runen, man hat nochmal irgendwie so Pfeile und sowas, aber man sieht das halt auch alles kaum, weil es so dunkel ist. Ich
Ja.
weiß auch nicht, ob da wirklich, auch in der Hütte sind, glaube ich, irgendwas, sind auch diese Runen und so schon, ne? Aber das ist jetzt ja auch nichts. Das ist auch nicht mehr, als Blair Witch gemacht hat und Blair Witch hat auch nichts erklärt und
Ja.
Blair Witch hat aber so ein komplett anderes Genre irgendwie nochmal. Das ist da auch völlig okay, da bleibt halt alles offen. Aber hier wollen sie uns ja schon eine echte Mythologie erzählen. Fehlt vielleicht ein bisschen was. Ja.
Genau, und deshalb würde ich dem Film 9 Punkte geben.
Cool.
Cool. Also, der Film hat uns dann doch noch überzeugt. Gerade auch, weil er schön kurz und knackig ist und so, ne? Atmosphärisch.
Wieso, das ist ein guter Film. Also ich hatte da gar
Ja,
keine
ja, ja.
negativen, weil du gesagt hast, doch noch überzeugt. Also ich fand, ich war zu keinem Zeitpunkt nicht überzeugt. Ich fand ihn sehr stark, weil ich den Anfang halt sehr stark fand. Und ich bin froh, dass er es halt, also dass er es auch so halbwegs halten konnte. Das ist da nicht so, dass die erste Szene nicht das einzig Gute am Film war oder so. Hätte ja auch sein können. Nee, ich fand den richtig gut.
Schön. Dann lass uns mal die Rucksäcke packen und die Schnürsenkel schnüren.
Möchtest du jetzt wandern gehen mit
Ich möchte
mir?
jetzt mit dir wandern gehen.
Oh Gott. Mal schauen, ob wir das überleben.
Wir nehmen Camcorder mit.
Ja, gute Idee.
Ich habe eine sehr zittrige Hand. Das ist die beste Voraussetzung für einen Urlaubsfilm. Und wir werden noch weitere Urlaubsfilme schauen und darüber sprechen. Wir haben eine lange Liste an norwegischen, schwedischen, finnischen, ein paar irischen.
Genau. Oder irgendwas, wo irgendein schwedischer Schauspieler mitspielt oder
Das ist auch erlaubt,
dänischer oder
ja.
Norwegisch, völlig egal.
Wir müssen uns den ganzen Cast angucken, sobald
Ja.
irgendjemand aus Skandinavien. Ey, ein Björn und wir können den Film gucken.
Genau. Und uns reicht auch, wenn es irgendwie eine Hütte im Wald ist oder so. Weil das ist ja auch schon, finde ich, so ein bisschen so der Vibe von Skandinavien. Von daher, hier war auf jeden Fall alles drin.
Der Film hat komplett getroffen.
Gute Wahl. Genau. Ja, ansonsten müsst ihr euch überraschen lassen.
Genau. Freut euch. Skoll und
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.